Ja, merci vielmals für den herzlichen Willkommen. Schön, wieder bei euch zu sein. Und es ist immer, wenn ich daher komme, fühle ich mich, wie wenn ich ein bisschen zu der Familie hier gehören würde. Und das ist doch schön, wir sind eine grosse Familie weltweit. Und wenn man mal die ganze Schar zusammenfassen würde, ich glaube, dann würden wir staunen und über das Menschenmeer, das da vor uns ist. Wir schauen zuerst gerade einen Introduction-Clip an, wo unsere Vision zum Ausdruck kommt dabei. Und mit diesem Auftrag verfolgt der Christen, beizustehen, Notleidenden zu helfen und Jesus Christus bekannt zu machen, sind wir seit 30 Jahren als eigenständiger Verein in der Schweiz unterwegs. Und wir freuen uns natürlich, dass wir so viele gute Freunde auf unserer Seite haben, weil wir ein paar Leute, wir sind jetzt 18 im Team, wir könnten die Arbeit nie bewältigen. Darum können wir auch gerne in Gemeinden informieren, weil wir euch brauchen, damit wir zusammen die Arbeit tun können. Ich finde das super, wenn ihr da mitmachen. Wir haben Geburtstag gefeiert dieses Jahr, der 30. Etwa 700 Leute hatten gut und der Gemeindepräsident hat da eine Ansprache gehabt. Wir haben länger und mehr auch gute Beziehung zu der Dorfbevölkerung. So soll es eigentlich auch sein. Wie gesagt, wir brauchen euch. Die Frage, wie können wir da mitmachen, wie können wir euch unterstützen, fragt ihr vielleicht. Ich denke, wichtig ist, dass man sich informiert. Bei uns auf der Homepage finden einen Haufen Filme und Material, die man mal selber anschauen kann und vielleicht mal einen Hauskreis brauchen kann oder anderen Leuten schmackhaft machen kann, andere gewinnen für das Anliegen. Dann haben wir Printmedien, die hinten auf dem Tisch liegen. Da dürft ihr euch gerne bedienen. Zweimonatlicher Report, der rauskommt, der über unsere Projekte, über unsere Arbeit berichtet. Und wenn ihr sagt, ja, das Ding möchte ich eigentlich immer zugeschickt bekommen, dann könnt ihr nach hinten in eine Liste eintragen. Die wir euch gerne zuschicken. Wie kann man praktisch mit anpacken? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Nummer eins ist für mich immer beten. Wir suchen Beter. Die denken, ja, beten, das ist nicht so. Aber wisst ihr, das ist für uns unerhört wichtig. Wir arbeiten in so vielen schwierigen Gebieten, Krisengebieten, Kriegsgebieten, wo es gefährlich ist, wo Verfolgung herrscht. Und wenn wir nicht eine grosse Schar von Beter hinter uns hätten, ich weiss nicht, ob es noch gut, wahrscheinlich nicht mehr. Aber Gebet ist etwas, das ihm durchtragen, das spüren wir immer, wenn wir unterwegs sind und wie wir auch Gottes Schutz und Bewahrung und Führung dürfen erleben. Darum möchte ich wirklich wärmstens ermutigen und empfehlen, werdet Gebetspartner von uns. Da kann man so hinten auf der Liste eintragen. Man bekommt jede Woche ein Gebetsmail mit Gebetsanliegen, ob man dafür beten kann. Man kann Botschafter werden. Wenn du sagst, ich möchte mich irgendwie ganz spezifisch auf einem Gebiet engagieren, in einer gewissen Regelmäßigkeit, dann sind wir natürlich mega froh. Da kann man sich auch bei uns informieren, was das alles beinhaltet. Man kann Einsätze machen, wir machen in verschiedenen Ländern Einsätze. Die findet man auf der Homepage oder man kann bei uns einfach im Büro anrufen und nachfragen, was gerade so dran ist und ob es noch Platz frei hat. Das ist natürlich immer die Frage, oder? Wir können auch Facebook-Promoter werden. Wir wollen, dass unsere Facebook-Familie noch etwas wächst. Und da könnt ihr auch tatkräftig mithelfen. Ich selber bin nicht auf Facebook. Ich muss ein bisschen in Anonymität bleiben. Weil überall geht man zuerst auf Facebook schauen, was das für Typen sind. Und ich will nicht, dass man zu viel über mich herausfindet. Darum bin ich nicht dabei. Aber wir sind froh, wenn ihr tatkräftig mitmacht und promotet. Natürlich muss ich ja nicht sagen, das Ganze braucht auch Finanzen. Ohne das geht es leider nicht. Aktion für verfolgte Christen, mit dem Anliegen, wo wir schon so lange unterwegs sind. Wo der Osten aufgegangen ist, Osteuropa, wo ja unser Haupttätigkeitsgebiet am Anfang war, sind viele Leute zu mir gekommen und haben gesagt, jetzt braucht es sich dann nicht mehr, gell? Oder habt ihr schon überlegt, euren Namen zu wechseln? Und ich habe gesagt, nein, das muss ich mir nicht überlegen, weil wenn ich sehe, wie Verfolgung zunimmt überall auf der Welt, dann wird es uns je länger, je mehr brauchen. Und so ist es tatsächlich. Selbst in Ländern, wo man denkt, hey, die öffnen sich jetzt, das kommt gut dort, schwappt plötzlich wieder um und Verfolgung ist da. Ein Beispiel China, bevölkerungsmässig das grösste Land der Erde, 1,35 Milliarden Einwohner, Riesenvolk. Das war relativ offen jetzt die letzten 10, 15 Jahre. Aber seit dem neuen Religionsgesetz, das letztes Jahr in Kraft getreten ist, hat die Verfolgung sehr stark zugenommen. Man hat ein neues Gesetz geschaffen, etwa mit 80 Artikeln. Im ersten heisst es, das Ziel von diesem Gesetz ist, dass Bevölkerung und Religion in Harmonie zusammen funktioniert. Das klingt ja alles wunderschön, aber die nächsten Artikel sind alle dazu da, die ganze Sache einzuschränken. Und die Verfolgung hat sehr stark zugenommen. Wir bekommen fast täglich Mails oder Mitteilungen von Leuten, die verhaftet worden sind, von Gemeinden, die geschlossen worden sind, von Kirchen, die zerstört werden und so weiter. Und der Kontrollmechanismus, der funktioniert sehr gut in China. Die haben in den letzten Jahren 200 Millionen Kameras installiert. Fast an jeder Kreuzung, überall hat es Kameras. Also man kann überall, man kann herlaufen, wo man will. Man wird immer irgendwo von einer Kamera erfasst. Wenn man mit dem Auto unterwegs ist, wird man so alle 5 Kilometer geblitzt, bei jeder Abfahrt, bei jeder Kreuzung natürlich. Also man ist immer unter den Augen von der Obhut dort. Und es braucht gerade 7 Minuten, zum einen Finger. Stell dir vor, eine Stadt wie Shanghai mit 25 Millionen Einwohnern, du kannst irgendwo dich verstecken oder rumlaufen in 7 Minuten, wenn sie dich suchen, heissen die. Und das macht es natürlich auch für Leute, die im Untergrund gearbeitet haben, also Hausgemeindebewegung, die der grösste Teil der Christen in China ist. Das war ja nicht mehr eigentlich Untergrund gewesen, das war sehr über dem Grund gewesen. Aber heute sind viele wieder in den Untergrund abgetaucht, weil sonst die Arbeit unmöglich geworden wäre. Viele von unseren Kontaktleuten oder Leiter, Gemeindeleiter, die haben kein Handy mehr. Die kann man nicht mehr kontaktieren, das macht das Ganze relativ schwierig. Und die arbeiten wirklich vom Untergrund her. Also unsere Arbeit in China hat sich sehr, sehr verkompliziert in den letzten Jahren. Gerade in diesem Jahr vor allem. Ich denke an Indien, wo mehr und mehr Übergriffe auf Christen sind. Allein in Uttar Pradesh, in der Provinz sind in diesem Jahr schon über 300 Christen verhaftet worden, verhört worden, geschlagen worden und so weiter. Teil sind inhaftiert, die meisten sind wieder freigelassen worden. Und es gibt andere Provinzen, wo es nicht viel anders ist. Das Gleiche sehen wir in Nepal, das Gleiche sehen wir in Eritrea, in Sudan, im Iran, in vielen, vielen Ländern. Ich könnte jetzt hier Listen aufzählen, bis über nach Nordkorea, wo, glaube ich, eines der brutalsten Länder ist, wenn es um Verfolgung geht. Wo 70'000 Christen ungefähr in Arbeitslager sitzen und in der Regel nicht mehr rauskommen, weil sie zu Tode geschunden werden, kaputt gemacht werden. Das ruft uns natürlich alle dazu aus, die Leute im Gebet zu unterstützen. Und die sind so dankbar, wenn sie die Unterstützung bekommen. Das ist das, was wir für sie tun können. Wir sehen jetzt ein Beispiel von einem unserer Mitarbeiter aus dem Sudan, was Verfolgung so bedeuten kann. Das ist nur ein Beispiel von Tausenden von Menschen, die das Gleiche erleben.
Morgenstimmung. Ein neuer Tag beginnt. Friedlich und freundlich. Doch nicht für alle. Im Sudan 2011, geteilt in die Republik und den Südsudan, werden Christen brutal verfolgt. Dieser Christ war schon 6-mal im Gefängnis, ist durch Angst und Folter gegangen. Als ich dorthin ging, haben sie mich sofort verhaftet. Sie sagten, sie kennen mich und wissen, dass ich predige und Muslime zum Christentum bekehre. Das Gefängnis ist unterirdisch. In der Zelle war kein Bett, keine Matratze. Und in der Nacht haben sie die Klimaanlage angestellt. Es wurde sehr kalt. Dann haben sie mich geholt und wieder verhört. Wenn sie nicht zufrieden waren, haben sie mich noch stärker geschlagen. Jeden Tag und jede Nacht ging das so. Ich lebte in einer enormen Angst und Unruhe, weil ich nicht wusste, was als nächstes geschehen würde. Eines Tages sagte einer der Männer, sie würden jetzt mein Leben beenden, wenn ich nicht zum Islam zurückkehren würde. Er war so verärgert über meine Antwort, dass er meinen Kopf gegen die Wand schlug. Immer wieder, bis ich nichts mehr sehen konnte, mir schwarz vor Augen wurde. Dann haben sie entschieden, mich wieder in meine Zelle zu bringen. Am nächsten Tag wurde ich in den Raum gebracht, in dem sie die Leute foltern. Die Sicherheitsleute kamen und holten mich wieder für neue Verhöre. Sie haben mich so sehr geschlagen. Ich war so müde. Ich sagte, Herr, lass mich einfach sterben. Ich habe nie an Gott gezweifelt. Wurde ich zornig auf Gott? Nein, niemals. Ich habe alles verloren, ich habe kein Zuhause, aber es gibt etwas, das mich weitermachen lässt. Ich weiß, dass Gott mich so sehr liebt und mit mir ist, bis zum Ende. Diese Liebe ist es, die Christen motiviert, voranzugehen. Trotz allem, was sie durchgemacht haben und auch angesichts dessen, was ihnen droht. Ich bin hier geblieben, weil ich Gott vertraue und weil Gott mich in diese Gegend gebracht hat, um sein Wort zu predigen. Zu Fuß, mit dem Motorrad oder Auto sind sie unterwegs, die gute Nachricht zu den Menschen zu bringen und mitten im Nirgendwo lebendige Gemeinden zu gründen. Sudan braucht Gebet, damit ein neuer Tag anbricht. Friedlich und freundlich. Für alle.
Es ist einerseits tragisch, was passiert mit unseren Leuten, unseren Geschwistern vor Ort. Andererseits, und das wollen wir immer wieder betonen, was Gott tut in so Gebieten, wo eigentlich nichts möglich ist, menschlich gesehen. Aber Gott baut seine Gemeinde. Und das finde ich so das Schöne. Bei der Gemeinde von Jesus Christus ist es so, dass die unter allen Umständen funktioniert. Das ist bei einer Firma vielleicht nicht unbedingt so, aber ich glaube, die Gemeinde von Jesus Christus ist die einzige Institution, die unter allen Umständen funktioniert. Unter Verfolgung, man kann verbieten, wie man will. Da ist Leben in Menschen und das zeigt sich und andere Menschen kommen zum Glauben. Dabei, wo wir gesehen haben, einer von unseren Mitarbeitern war Geschäftsmann im Sudan. Dem ist super gegangen, der hat internationale Geschäftsbeziehungen gehabt und dem könnte es heute noch super gehen. Aber er hat den Ruf von Gott wahrgenommen, das Evangelium in die hintersten Ecken vom Sudan und Südsudan zu bringen. Nachdem, was passiert ist, musste er fliehen aus dem Sudan. Er ist heute im Südsudan, aber geht immer illegal wieder über Grenzen, schickt auch seine Teams. Die besuchen Dörfer, die evangelisieren, die gründen neue Gemeinden. Und es ist fantastisch, was passiert. Und er ist auch immer sehr einfallsreich und sehr mutig, wenn es darum geht, irgendjemand herzukommen und Mittel dazu fehlen, irgendwie, Transportmittel. So hat er eigentlich ganz klar von Gott den Auftrag verspürt, ich muss in Hingerstecken da von unserem Land gehen, zu einem Volk, das noch nie von Gott gehört hat. Aber wie komme ich dort her? Es ist Kriegsgebiet, es ist gefährlich, es ist weit weg, schlechte Strassen und so weiter. Und so, er hat eine ziemlich gute Beziehung geknüpft mit der Armee und anderen Institutionen im Südsudan. Und so geht er zu einem von den Generälen und sagt, ich bin der Pastor bei und ich brauche dein Auto. Und er sagt, ja, Heimatland, für was brauchst du mein Auto? Und er sagt, ich muss in das und das Gebiet eine wichtige Botschaft, die ich dort übermitteln muss. Und er sagt, du bist ja wahnsinnig, das ist Kriegsgebiet, das ist viel zu gefährlich und übrigens, mein Auto, das gebe ich dir eh nicht. Und dann hat er etwa 6 Mal nachgehakt und dem General ist es blöd vorgekommen, hat seine Soldaten gerufen und gesagt, du bring den Typ weg, der macht mich wahnsinnig. Und er sagt, okay, du kannst mich wegführen, aber ich möchte dir noch etwas sagen, bevor ich gehe. Ich brauche immer noch dein Auto. Und irgendwie hat dann die Nase voll gehabt und gesagt, okay, dann nimm den Karren, aber nimm noch 4 Soldaten mit, weil es wirklich gefährlich ist. Ich kann dich nicht einfach ohne bewaffnete Leute dorthin lassen. Dabei ist es gegangen, hat noch 2-3 andere vom Team mitgenommen. Und dann sind sie gefahren, eine lange Reise in das Gebiet. Sie sind in ein grosses Dorf gekommen, haben dort mit den Leuten geredet und das Evangelium weitergegeben. Und es sind hunderte von Leuten zum Glauben gekommen, einem Tag. Und dann haben sie mit diesen Leuten eine Gemeinde gegründet, haben 2 vom Team der gelassen, dass sie die Leute weiter betreuen. Und der Pastor B. ist dann wieder zurück mit den Soldaten, mit dem Fahrzeug. Und auf dem Rückweg, plötzlich hören sie riesen Krach, sehen auch gerade wie ein MiG, ein Militärjet auf sie zukommt. Und die Soldaten rufen noch, spring ab. Und alle sind links und rechts vom Karren gesprungen und schon trifft der Rakete den Karren. Und der fliegt in die Luft und brennt und ja, verbrennt. Die Heimreise ist dann etwas länger gegangen. Also mit dem Auto, es war relativ mühsam, wieder in die Hauptstadt zu kommen. Und das Erste, was er gemacht hat, dabei, ist zu dem General gegangen und gesagt, «Lass, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht, welche möchtest du zuerst hören?» Er sagt, «Ja, die schlechte. Ja, die Karre ist kaputt, es ist bombardiert worden und er ist weg. Ja, was ist denn das Gute daran? Ich bin noch am Leben. Und der ist so sauer geworden, dass er nicht gerade rausgefallen hat. Aber ich habe gehört, sie haben sich wieder versöhnt mittlerweile und kooperieren manchmal wieder zusammen. Also man muss ideenreich sein. Und Gott braucht selbst generell, die selber Muslims sind, um das Evangelium in die hintersten Ecken von einem Land zu bringen. Das finde ich so fantastisch, wie Gott Menschen beruft und was er daraus bewirken kann. Ich denke an Syrien, Irak, das sind Gebiete, wo wir im Moment tätig sind, wo wir früher nicht können denken, herzugehen. Kobane, eine Stadt, die 100 Jahre keine Christen hatte, die sind vertrieben worden, umgebracht worden, die letzten christlichen Familien. Und dann nach 100 Jahren stellt der Bürgermeister fest, der Segen ist weg von unserer Stadt. In den letzten 100 Jahren ist es immer schlechter geworden. Also irgendwie muss das zusammenhängen mit den Christen, die wir vertrieben haben. Hat die sie eingeladen und gesagt, kommt in meine Stadt, ich will, dass ihr eine Kirche gründet, dass ihr eine christliche Schule gründet, ich will, dass ihr den Segen wieder zu uns bringt. Und das lässt man sich nicht zweimal sagen, oder? Heute haben wir eine lebendige Gemeinde nach 2,5 Jahren mit etwa 350 Leuten, die aus dem Islam zum Glauben sind gekommen. Das ist doch genial, oder? In einem umkämpften Gebiet, wo Chaos herrscht, baut Gott seine Gemeinde. Ich war kürzlich im Nordirak, wo wir in einem Camp waren, wo iranische Kurden sind, wo das Headquarter ist von der Demokratischen Kurdischen Partei mit etwa 8 Millionen Mitgliedern. Und wir haben dort ein paar Container aufgestellt, schicken regelmässig Teams her, die dienen den Leuten in diesem Dorf. Bis jetzt ist noch niemand zum Glauben gekommen, aber die Leute sind nach und nach, die sich öffnen und gleich werden wir dort auch eine Gemeinde haben. Auf jeden Fall haben wir ein Projekt eingeweiht, eine Eierei und eine Teppichweberei, wo Frauen können beschäftigt werden und auch Geld machen damit. Und da haben sie eine grosse Einweihung organisiert, 2 Fernseher waren da gewesen und natürlich alles, was Rang und Namen hat. Und dann habe ich vor der Veranstaltung habe ich schnell den Kurdenführer gefragt, oh, wie ist das, können wir etwas über unseren Glauben weitergeben oder was liegt da drin? Zuerst müssen wir abtasten. Und er sagt, los, ich kenne euch, ich vertraue euch, ihr habt freie Hand, ihr könnt machen, was ihr wollt. Wir haben natürlich uns nicht zweimal sagen, der Sascha als Vollblut-Evangelist, oder? Hat er voll evangelisiert und ja, noch nachgetoppelt und vorgespurt. Und das ist alles aufgezeichnet worden, ist dann auch ausgestrahlt worden. Und am Abend sind wir dann bei diesem Kurdenführer eingeladen gewesen, zum Essen. Und ich als Leiter musste dann neben ihm praktisch auf dem Thron sitzen oder dürfen. Und dann haben sie so gefragt, oh, was denkst du über diesen Tag, über die 4? Dann hat er gesagt, ja weißt, letzte Nacht konnte ich fast nicht schlafen. Ich habe immer überlegt, wie wird das gehen, wie wird das rauskommen. Aber ich muss sagen, das, was ich heute erlebt und gesehen habe, das hat meine Erwartungen übertroffen. Dann haben sie gefragt, ist das okay gewesen, was wir gesagt haben von unserem Glauben? Und so. Dann hat er gesagt, ja, das ist alles okay gewesen, weil wenn das die Wahrheit ist, müssen das alle hören. Und das aus einem Move von einem islamischen Führer, wenn man so will, zu hören. Das ist doch genial, oder? Und so haben wir super Möglichkeiten und die wollen wir wahrnehmen. Das ist vor allem, uns geht es immer darum, Gelegenheiten, Türen, die Gott öffnet, zu sehen und wahrzunehmen, zu gehen und die Türen benutzen. Ich weiß nicht, wie lange sie noch offen sind. Und so könnten wir erzählen von vielen Gebieten, wo Gott am Wirken ist, was eigentlich unmöglich wäre. Selbst in Nordkorea entstehen immer wieder neue Gemeinden, aufgrund von der Bibel und Sachen, die wir reinbringen. Also Gott wirkt. Das Thema von heute ist ja, einander helfen. Mit anderen Worten könnte man dem sagen, Fürsorge oder die Lasten voneinander tragen. Einander helfen, dass nicht einer zu Grund geht bei den Lasten, bei den Herausforderungen, die sie treffen. Und das sehen wir eigentlich, das geht wie ein roter Faden durch die ganze Bibel durch. Das ist ein wichtiges geistliches Prinzip und das beste Vorbild schlussendlich ist Jesus Christus selber. Welcher Vers würde da nicht besser passen als der in Galater 6, Vers 2? Was heisst, jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz des Christus, das Christus uns gegeben hat. Ja, was ist das Gesetz, das Jesus uns gegeben hat? Das sehen wir in Markus 12, 30 und 31. Ihr sollt ihn, Gott, sagt Jesus, von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Also wir sehen schon die Wichtig von dem einander helfen, die Lasten voneinander tragen. Heisst, sie ist eines der wichtigsten Gebote, die wir überhaupt haben in der Bibel. Und ehrlich gesagt, wir brauchen doch einander, oder? Und wie schön ist, wenn wir einander unter die Arme greifen in schwierigen Situationen, wenn wir einander ermutigen, wenn wir einander stützen, einander die Lasten mittragen können. Die Frage ist, sind wir bereit dazu? Und da muss man natürlich selber bei der Nase nehmen, oder? Ich weiss von Situationen, wo ich genau gewusst habe, eigentlich braucht er jetzt deine Hilfe. Und dann hat man dann 100'000 Ausreden, oder? Ja, jetzt habe ich wirklich gar keine Zeit, das läuft so wie verrückt, oder? Ich bin rund um die Uhr am Rotieren, jetzt, das kann ich mir nicht auch noch aufbürden. Oder ich habe doch selber genug Herausforderungen im Moment. Wie soll ich denn da noch dieser Person helfen? Oder manchmal, ja, es gibt doch Leute, die viel geeigneter sind als ich. Zum Beispiel die Pastoren in unserer Gemeinde, oder? Die sind Profis in dem, aber doch nicht ich. Es ist schnell, tut man alles so ein bisschen auf Pastoren abschieben, oder? Manchmal schieben wir alles an Gott abschieben. Mach da, tu da, schau da und weiss nicht was. Oder es gibt Leute, manchmal, die sagen, ja, der ist doch selber schuld. Oder sie ist doch selber schuld, dass sie in dieser Situation ist. Jetzt soll sie nur mal ausbaden, oder? Und merken, was es heisst, wenn man sich so in eine Situation manövriert. Wie schnell schauen wir weg, finden Ausrede, eben den Auftrag von Jesus oder das Gebot Jesu nicht wahrzunehmen. Aber ihr seid ja nicht so. Ihr seid alle solche, die Leute unterstützen wollen, die Menschen helfen wollen, die Lasten tragen wollen. Und ich habe mich dann gefragt, wie werden wir denn fähig, dass wir Lasten von anderen tragen können und selber nicht darunter zugrunde gehen. Das ist ja auch noch wichtig, oder? Ich denke, der erste Punkt, der wichtig ist, dass wir wissen, dass wir von Gott geliebt und getragen sind. Und er hat Jesus geschickt, der für uns gestorben ist, hat all unsere Schuld getragen, hat unsere Sünden vergeben. Das ist doch enorme Grundlage. Das ist etwas, was es sonst nie gibt, oder? Die beste Firma hat nicht so eine Grundlage wie das, was Jesus da hat für uns und was Gott für uns bedeutet. Wir sind geliebt, wir sind getragen von ihm. Und ich denke, das gibt uns so einen soliden Boden, dass wir eben fähig werden, auch andere können zu tragen. Gott von ganzem Herzen lieben ist auch ein wichtiger Punkt. Das ist ja auch im Gebot drin, oder? Manchmal klagen wir nach für Sachen, die uns passieren, für Sachen, die er scheinbar nicht tut, für Gebete, die er nicht erhört und so weiter und fragen, wieso, warum und warum nicht. Lieben wir Gott von ganzem Herzen. Auch wenn es Situationen gibt, und das passiert mir manchmal auch, wo ich hinten und vorne nicht verstehe. Aber liebe ich Gott immer noch. Bin ihm immer noch treu. Weiter heisst es, und das ist manchmal eine schwierige Sache, oder? Da haben viele Leute Mühe. Ich soll mich selber lieben. Und das wäre ja eigentlich merkwürdig, wenn Gott, mein Schöpfer, der mich gemacht hat, der mich perfekt gemacht hat, der mich liebt, wenn ich dann mich selber nicht liebe. Das beißt sich irgendwo, oder? Das passt nicht zusammen. Also wenn Gott das Höchste, was es gibt, mich geschaffen hat und mich liebt, dann kann ich doch fast nicht anders, als mich selber auch lieben. Oder Gott, der mir alles vergeben hat, was ich gepostet habe, und das, was noch passiert, vergibt er mir ja immer wieder. Wenn Gott mir vergibt, wie kann ich mir selber nicht vergeben? Das passt auch nicht, oder? Ich denke, das sind zwei so wichtige Punkte. Kann ich mir selber annehmen? Kann ich ja sagen zu mir, wie ich bin? Natürlich wollen wir alle immer anders sein, oder? Ich habe immer gedacht, Mensch, wenn ich so predigen könnte wie der und der, der Potsdonner, der würde etwas gehen, oder? Aber wer bin ich schon? Aber ich denke, es ist so wichtig, dass ich mich annehme, dass du dich annehmen kannst, so wie du bist. Dass du dich selber kannst lieben, dass du abgeklärt bist mit dir selber, dass du dir kannst vergeben kannst. Und ich denke, nur wenn wir im Reinen sind mit uns selber, sind wir wirklich im Stand, andere zu tragen, anderen zu helfen. Sonst wird es zu einem Murks oder zu einer Alibi-Übung, die nicht funktioniert. Ja, wie sind wir fähig, anderen die Last helfen zu tragen? Natürlich müssen wir zuerst mal die Last des anderen kennen. Das braucht manchmal ein bisschen Zeit. Wir müssen uns interessieren für jemanden. Ihn annehmen, wie er ist. Nicht beim ersten Treffen schon sagen, ja, schau, ich habe es immer gedacht. Weißt, du bist halt und du machst halt und so. Und kein Wunder, bist jetzt in dieser Situation. Das hilft dem nicht weiter, oder? Annehmen, wie er ist. Ihn dort abholen, wo er ist. Zuhören. Das ist so schwierig geworden für viele Leute heute. Wir sind so wahnsinnig gut und schnell im Reden. Und manchmal können wir kaum zuhören. Aber ich habe schon manchmal erlebt, wenn man nur jemandem zuhört, jemand seine Not abladen kann, das kann schon eine enorme Hilfe für die Person sein. Eine enorme Ermutigung. Wir haben Nachbarn, die unsere besten Freunde sind, sind in unserem Alter. Und die haben im Moment eine Herausforderung. Vor, wann war das? Am Donnerstag musste der Mann notfallmässig ins Spital eingeliefert werden. Er ist so ein kleiner Typ wie ich, der nie zum Doktor geht. Und erst wenn man mit dem Bein im Sarg ist, mal den Hörer nimmt und den Arzt anruft. Auf jeden Fall, der konnte nicht mehr schnaufen, der konnte nicht einmal mit den Stegen rauf, keine Luft mehr gehabt. Und dann hat seine Frau gesagt, so, jetzt ist fertig, jetzt läuft die an. Ist er eingeliefert worden. Was haben sie gesehen? Die Lunge voll Wasser. 4,8 Liter Wasser haben sie dem abgezapft. Und er hat es Luft gegeben. Irgendwie. Ich bin nicht Mediziner, aber die auf dem Fach sind, kennen das. Das ist eine sehr gefährliche Sache. Und dann ist es gegangen, was ist denn die Ursache von dem Ganzen? Oder? Das kann ein Virus sein, es können Bakterien sein, es könnte aber auch ein Tumor sein. Der war früher Kettenraucher gewesen. Und so weiter. Und die sind jetzt im Moment in der Situation, wo sie noch nicht wissen, wo sie noch nicht Bescheid haben. Dann kommt der erste Morgen der Bescheid. Und die Frau war total am Boden gewesen. Und ich weiss, dass sie gerne Sachen dort hat. Ich bin gestern von Meetings von Wien geflogen, laufe im Duty Free durch und sehe dort wunderschöne Sachen dort. Ich denke mal, das ist doch jetzt super. Ein gutes Zeichen, ihr ein bisschen das Leben zu versüssen, oder? Es sind zwar so teuer, die Dinger, original Sachen dort. Aber ich habe eine gekauft, bin dann am Abend heimgekommen und dann sind wir, du und ich sind zusammen schnell rüber. Ich habe gesagt, oh, schau, ich habe dir ein Grüßchen von Wien gebracht. Du hast doch so gerne Sachen dort. Und dann sind ihre Tränen runtergelaufen und gesagt, oh, kommt doch rein, mir geht es so. Verschissen, hat sie gesagt, auf Berndeutsch, oder? Ich weiss nicht mehr ein und aus. Und das dreht in meinem Kopf. Und was ist echt der Grund? Und hat sich natürlich das Schlimmste schon ausgemalt. Und dann hat sie uns die ganze Sorge, hat sie uns abgeladen, hat uns die ganze Geschichte erzählt. Und wir haben zugelassen, am Schluss haben wir noch zusammen gebetet. Und als wir gegangen sind, hat sie gesagt, hey, weißt, das war jetzt so super, sie sind gerade im richtigen Moment gekommen. Und jetzt, das hat mich so aufgestellt wieder. Und jetzt denke ich, kann ich wieder schlafen die Nacht und so. Das hat nicht viel gebraucht. Das ist ein doofes Sachertörtchen, oder? Und ein bisschen Zeit nehmen, um zuzuhören. Und man kann so viel erreichen damit. Das zeigt uns doch, wir sind alle fähig zu dem, oder? Ich glaube, es kann niemand sagen, ich kann das nicht, ich kann nicht zuhören. Oder ich kann nicht eine Tafel Schokolade kaufen oder ein Blümchen und irgendjemandem eine Freude machen damit. Wir sind alle gefragt. Und das finde ich so schön. Jeder von uns hat im Reich Gottes einen Platz. Es ist keiner ausgeschlossen. Für verfolgte Christen können wir eine Stimme sein, zum Beispiel. So können wir ihre Lasten tragen, wenn wir die Zahlungen bekannt machen. Ich weiss von Leuten, die im Iran im Gefängnis waren, die haben gesagt, weisst du, zu wissen, dass dir hinter uns steht und dass dir Briefe geschrieben haben. Wir haben zwar die nie bekommen, aber wir haben von der Gefängnisverwaltung gehört, dass Briefe gekommen sind und die wollten wissen, warum habt ihr so viele Kontakte da weltweit. Das hat uns am Leben gehalten im Gefängnis. Das hat uns den Mut gegeben, durchzuhalten und Jesus treu zu bleiben. Da können wir mit sehr wenig können wir viel erreichen. Ich denke generell einfach wichtig, dass wir einen festen Grund unter den Füßen haben, das so zusammenfassend gesagt. Und der Grund ist Jesus Christus. Der hat uns gelegt mit seinem Tod am Kreuz, mit der Vergebung von unseren Sünden und mit dem Versprechen, dass er jeden Tag bei uns ist. Und das finde ich so faszinierend. Schlussendlich müssen wir so eingestehen, ich allein schaffe es nicht, aber mit Jesus bin ich stark. Oder? Mit Jesus können wir Sachen stemmen, die sonst nicht möglich wären. Und der Trend von unserer Gesellschaft, die Entwicklung von unserer Gesellschaft, geht in die Richtung, dass jeder für sich schaut, mehr und mehr. Oder? Früher hat man noch mehr ausgeholfen, und so, aber heute schaut jeder für sich, jeder will etwas erreichen. Manchmal auf Kosten des anderen nebendran. Rücksichtslosigkeit, die überhand nimmt. Man hat wenig Interesse am anderen. Menschen vereinsamen. Und das ist traurig zu sehen, wie viele Leute in der Schweiz einsam leben. Da kann manchmal in einem Block jemand sterben. 3 Tage merkt es niemand. Oder? Man hat keine Kontakte mehr. Die Leute werden einsam. Und wie super, wenn wir als Christen einen Unterschied machen können. Mit unserem Einfluss, mit unserem Gegenstrom schwimmen. Die Gesellschaft kann verändern. Und ich denke, das ist möglich. Wenn wir alle ein Zeichen setzen, das wird riesige Auswirkungen haben. Und dann wünsche ich uns allen viel Mut und viel Freude, mit anzupacken, Lasten von anderen mitzutragen. Der Herr segne euch.